Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge wurde ich interviewt, und zwar von Sandra. Wir hatten ja schon neulich, ich glaube vor ungefähr 4-5 Wochen, einen Podcast gemeinsam gemacht, wo ich sie interviewt habe zum Thema Finanzen, zu ihren eigenen persönlichen Finanzen als Influencerin, aber auch als Marketingmanagerin. Sie hat nämlich sozusagen 2 Fulltime-Jobs. Und ich hatte mit Sandra ein Interview wiederum umgekehrt gemacht, wo sie mich interviewt hat, und zwar zum Thema Finanzen für Einsteiger. Also wie starte ich überhaupt mit dem Thema, wie gehe ich vor, welche Schritte habe ich zu beachten? Und all das haben wir gemeinsam besprochen. Und ich habe mir gedacht, perfekte Podcast-Folge für Einsteigerinnen und Einsteiger. Deshalb könnt ihr jetzt in dieses Reverse-Interview hier reinhören. Und es lohnt sich unbedingt.
So, ich sitze jetzt hier mit der lieben Hava, wie ich euch schon erzählt habe. Und liebe Hava, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dich da bereit für erklärst. Ist ja, nämlich ja. Immer sehr hilfreich, da auch einfach mal einen Experten dabei zu haben. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach erstmal vor.
Ja, gerne, genau. Also ich bin Hava, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Femens, bekannt bei Instagram unter Femens Finanzen. Genau, und wir helfen eigentlich Frauen insbesondere beim Thema finanzielle Sorglosigkeit, sage ich immer, also das Thema Altersvorsorge, dass man Vermögensaufbau macht, aber dass man auch gut abgesichert ist. Das ist, was wir so machen. Wir bieten einen Online-Kurs an in dem Bereich, aber haben auch eine Beratung, die man von überall in Deutschland in Anspruch nehmen kann, weil sie digital läuft. Genau.
Super, super cool. Also ihr merkt, wir haben ja wirklich einen absoluten Experten sitzen, speziell für Frauen. Das finde ich auch immer wichtig, weil da nimmt man das Thema irgendwie nochmal ein bisschen anders wahr. So ging es mir zumindest, als ich damals mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe. Also ich würde jetzt sagen, wir haben uns so ein bisschen die Fragen rausgeschrieben, die ihr gestellt habt. Die hatte ich aber euch schon ein bisschen eingeholt vorher. Wir werden jetzt nicht alle Fragen durchgehen, weil es gibt ja auch schon bei mir 2 große Story-Highlights zu diesem ganzen Thema Finanzen, wo es auch ganz viele Infos noch gibt. Also schaut da gerne nochmal rein. Wir haben uns jetzt nochmal so ein bisschen die wichtigsten Themen rausgepickt und auch noch ein paar unbeantwortete Fragen, weil ich bin natürlich jetzt eben nicht so der Experte und kann vielleicht nicht alle Themen beantworten. Deswegen haben wir die liebe Hava hier. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit so einem bisschen allgemeineren Thema, was ihr auch oft gefragt habt. Wir haben jetzt ein Einkommen, wir wissen, okay, man muss auch ein bisschen was sparen, aber man denkt da eher an Urlaube und sowas. Aber dann sind da auch so Begriffe wie Altersvorsorge etc. Wie sollte man denn jetzt eigentlich so sein Einkommen am besten aufteilen? Gibt es da irgendwelche Regeln?
Ja, also es gibt in der Praxis eine Regel, die jeder auf sich mal so aufwenden kann. Das ist die 50-30-20-Regel, dass man quasi 50% von seinem Nettoeinkommen für fixe Ausgaben ausgibt, also Miete, GEZ, alles, was da drunter fällt. Dann 30% für variable Ausgaben, alles, was Spaß macht. Reisen, wie du gesagt hast, oder eben auch Shopping etc. Und dann eben 20% anlegt oder langfristig spart. Jetzt ist es für viele ja nicht so einfach möglich, wenn man in Städten lebt, irgendwie wie München und Co., wo die Fixkosten durch eine hohe Miete vielleicht schon gedeckt werden. Deshalb bin ich immer eher ein Freund davon, dass man sich mal die Mühe macht und sich ein Haushaltsbuch macht, mal so richtig altbacken und mal 1-2 Monate wirklich trackt, was gebe ich eigentlich aus, wo sind meine fixen Ausgaben, wie viel gebe ich variabel aus und wie viel kann ich dann schlussendlich sparen und auf welche Sachen kann ich vielleicht auch verzichten oder sie substituieren, die mir gar nicht so wichtig sind, weil manchmal hat man so Ausgaben, wo man so denkt, okay, eigentlich, warum gebe ich da so viel Geld aus für? Ich möchte das gar nicht und dann wird es einem auch ein bisschen bewusster und man hat mehr Kontrolle. Aber genau, also entweder man nutzt halt so eine platte Regel, wenn es irgendwie möglich ist, oder macht es individueller für sich und guckt halt, dass man was sparen kann. Und wie viel man dann quasi für Altersvorsorge zum Beispiel sparen sollte, da muss man natürlich vorab dann nochmal die Rentenlücke berechnen. Das ist jetzt auch nochmal so ein Thema für sich, ja. So. Aber das wäre da auch eine Möglichkeit, dass man halt das anhand dessen rausfindet, wie viel ich dann anlegen müsste.
Ja, also gerade das mit dem Haushaltsbuch, das war für mich auch super hilfreich. Ich habe es auch einfach mal für 3 Monate gemacht, weil ich mir dann auch immer dachte, so, wo geht das Geld eigentlich alles hin? Ich hatte teilweise wirklich gar nicht mehr so einen guten Überblick. Und dann hat man halt wirklich mal genau gesehen, okay, das sind einfach meine Fixkosten. Vielleicht kann ich da auch schon was einsparen mit diversen Abos und sowas. Ja. Und dann aber eben auch mal so die variablen Kosten, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das eigentlich immer. Und dann habe ich gesehen, okay, eigentlich bleibt dann da doch schon noch ein guter Betrag übrig, mit dem ich halt noch andere Sachen machen kann.
Ja, voll. Ich mache das auch zum Beispiel so immer 2-mal im Jahr, um mich so zu eichen, weil manchmal steigen ja auch die Preise zum Beispiel und dann gibt man mehr aus für Supermarkt und was weiß ich was. Und dass man wieder ein Gefühl dafür bekommt, finde ich das cool, das mal einfach 1-2 Mal im Jahr zu machen. Und man muss ja gar nicht so Korinthenkacker unterwegs sein, dass man das jetzt irgendwie alles die ganze Zeit nur noch trackt. Das macht einen wahrscheinlich auch verrückt, aber so ein bisschen gibt einem ein gutes Gefühl.
Ja, das ist eigentlich
Gefühl.
Ein guter Punkt. Das muss ich mir auch nochmal mit aufschreiben, einmal im Jahr oder sowas, genau. Ja. Und ein Thema, was ihr von mir auch schon ganz, ganz oft in diesem Zusammenhang gehört habt, ist der Notgroschen. Vielleicht, Hava, kannst du uns als Experte nochmal sagen, wofür ist der gut, warum brauche ich den, wie hoch sollte der sein, wo lege ich den überhaupt hin oder investiere ich den vielleicht?
Ja. Also der Notgroschen ist halt da, wie der Name schon sagt, für irgendwelche Notfälle, unvorhergesehene Sachen, die im Leben halt passieren können. Das kann sein, eine Waschmaschine geht kaputt, mein Auto geht irgendwie kaputt, aber auch krassere Sachen wie, ich muss meine Beerdigungskosten oder sowas vorstrecken. Also alles kann im Leben passieren. Deshalb ist es so wichtig, dass man den hat. Und der sollte so bei Singles 3 Netto-Monatsgehälter betragen. Wenn man eine Family ist, dann eher 4 bis 6 Monatsgehälter, die man eben braucht, weil mehr Menschen. Genau, und das würde ich immer auf ein Tagesgeldkonto packen, weil, wie der Name schon sagt, das tagesaktuell, ich bin immer liquide, ich kann immer drauf zugreifen, weil man weiß ja nicht, wann ein Notfall passiert. Und wenn ich das halt dann irgendwann angelegt habe irgendwo, dann komme ich vielleicht nicht dran, habe eine Kündigungsfrist, Festgeld auch nicht gut, oder wenn ich es im Aktienmarkt investiert habe, ist vielleicht gerade der Aktienmarkt nicht so perfekt, dass ich drauf zugreifen kann. Genau, deshalb ganz, ganz wichtig, bevor man überhaupt anfängt zu investieren, dass man sich Gedanken macht, dass man wirklich so ein Backup hat, der einen rettet, wenn halt mal die Zeiten nicht so gut sind. Ja.
Und das ist auch was, was einem irgendwie Sicherheit gibt, weil auch wenn es irgendwie gerade so die Corona-Pandemie, da hatten wir, glaube ich, alle zum ersten Mal wirklich auch was, wo man sich dachte, boah, okay, was passiert jetzt hier überhaupt? Und ich finde, da ist es einfach gut, wenn man weiß, okay, man kann auch irgendwie 3 Monate überleben, auch wenn jetzt irgendwie mit dem Job irgendwie was ist. Und es gibt einem auch irgendwie mehr Sicherheit und ja. Und übrigens, wie man auch zum Beispiel so einen Notgroschen sich anspart, habe ich zum Beispiel einfach mit einem Dauerauftrag gemacht. Das habe ich euch ja auch schon mal erzählt. Ihr könnt es auch nochmal in dem Story-Highlight nochmal genau nachhören, wenn ihr wollt. Aber das fand ich einfach immer so eine gute Möglichkeit, dass man gleich am Anfang des Monats, am besten am selben Tag, wenn das Gehalt kommt, gleich einen Betrag auf ein anderes Konto geht, damit man das auch gar nicht mehr erst ausgibt. Weil ich habe das selber auch von mir gelernt, wenn man sich überlegt, ja, was am Ende des Monats übrig bleibt, das spare ich dann und so. Das funktioniert nicht, weil am Ende des Monats bleibt dann nichts übrig und deswegen lieber gleich am Anfang. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein ganz guter Tipp, wenn man damit erst startet oder wenn man vielleicht jetzt auch ein Student ist oder sowas und da jetzt noch nicht ein großes Einkommen hat. So habe ich das zumindest jetzt immer gemacht.
Ja, das ist perfekt, so wie du es machst, weil das eine Dynamik hat so und weil man nicht drankommt, psychologisch. Ist halt einfach wertvoll, ja. Und vielleicht so für Studis, was ich im Studium zum Beispiel exzessiv krass viel gemacht habe, ist so in Online-Studien teilzunehmen, weil da hatte ich dann immer so extra Geld, was ich dann am Monatsende zum Beispiel in irgendein Sparkonto oder so gemacht habe, weil das Geld halt immer ein bisschen knapp war, aber das konnte ich halt immer so nebenher machen, man konnte das online machen, da gibt's auch viele Plattformen, das ist vielleicht auch was, wo man sich so ein bisschen was hinzuverdienen kann.
Ja. Sehr guter Tipp, gleich mal aufschreiben. Wir hatten jetzt ja gerade schon mal so das Thema Altersvorsorge angeschnitten und da kommen auch immer wieder die Fragen so, ob dieses ganze Thema Altersarmut, Altersvorsorge, Rentenlücke wirklich so schlimm ist und ob ich wirklich jetzt schon damit anfangen muss. Was sagst du denn da dazu?
Ja, also das Thema ist wirklich schlimm oder ist es nicht gut für unsere Generation im Allgemeinen, aber auch für Frauen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil also zum einen beim Thema Frauen ist es halt oftmals so, dass Frauen in klassische Rollenmuster verfallen, leider, weil es gibt zu wenig Kita-Plätze und Co., es gibt vielleicht auch andere Gründe, aber Teilzeitarbeit bedeutet halt Teilzeitrente. Und die Rente fällt in Deutschland sowieso schon recht knapp aus. Viele denken immer, das deckt irgendwie meine ganzen Ausgaben, aber es sind so 40% von dem Niveau, was man vorher verdient hat im Schnitt. Mhm. Und Frauen kriegen aktuell eine Bruttorente von knapp 800 Euro. Das ist halt super wenig, wenn man auch dran denkt, dass die Preise ja auch regelmäßig steigen, ist diese Zahl, die man auf dem Rentenbescheid hat, die ist immer brutto, da geht noch Lohnsteuer von weg, da geht noch Krankenversicherung, Pflegeversicherung von weg und ich muss die Inflation mit einkalkulieren. Und wenn ich irgendwie 2% pro Jahr habe, dann muss ich mir ja überlegen, wenn ich in 30 Jahren in Rente gehe, wie viel das ausmacht, aufsummiert. Das kann sein, dass die Hälfte quasi durch die Inflation ja schon gefressen wird, weil alles teurer wird. Und deshalb ist ultra, ultra wichtig. Hinzu kommt auch, dass wir ja generell ein Problem haben, die Rente zu finanzieren. Das heißt, früher war das halt kein Problem, weil wir hatten viele Nachkommen,
Die das... Der Generationenvertrag,
genau,
oder?
Genau, exakt. Die das halt getragen haben, weil die Rente wird direkt umgelegt an die Rentner. Und heute geht das gar nicht mehr. Das wird schon querfinanziert über andere Haushalte, über andere Steuereinnahmen. Wahnsinn. Das heißt, wenn jetzt die Boomer in Rente gehen, wird das noch krasser werden. Das ist also überhaupt nicht garantiert die Höhe der Rente, sag ich mal, sondern auf dem Rentenbescheid steht auch immer drin, das kann angepasst werden, so, ne?
Und auf dem Rentenbescheid steht jetzt auch immer schon drauf, dass man bitte privat vorsorgen soll, habe ich jetzt auch letztens wieder gesehen.
Ja, immer der Satz und ich glaube, den überlesen viele.
Ja.
Also es ist unglaublich wichtig in Deutschland, wirklich für alle, die erwerbstätig sind, aber für Frauen insbesondere. Das heißt, ich würde dieses Problem gar nicht so kleinreden. Für mich ist es ein eben gleiches Problem wie das Thema Klima. Ja, das ist wirklich ein großes Zukunftsproblem, was noch früher auf uns zukommen wird als jetzt das Klimathema. Deshalb total wichtig, dass man da vorsorgt und sich Gedanken macht und auch so früh wie möglich, weil das verstehen viele nicht. Wenn ich früh anfange, dann muss ich viel weniger dafür aufwenden, monatlich, um diese Lücke zu decken.
Ja.
Weil ich einfach einen Zinseszins nutzen kann. Und dieser Zinseszinseffekt ist halt nicht so linear, wie viele denken, sondern wie die Corona-Kurve einmal so exponentiell. Mhm. Das kommt aber einem zugute, weil wenn ich früh anfange, kann ich diesen Hebel nutzen. Ich muss viel weniger verzichten. Ich kann das Geld auch für was anderes nutzen und muss nicht nur rein für die Rente dann alles vorsorgen.
Super.
Deshalb mega wichtig.
Ja, also ihr habt es gehört, wer noch nicht angefangen hat, jetzt ist der Moment. So, es werde Licht, damit ihr euch auch sehen könnt, haben wir jetzt mal kurz noch das Licht angeschaltet. Wir haben jetzt eben viel gehört, dass das Thema Investieren da einfach eine große Rolle spielt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fängt man damit am besten überhaupt erstmal an?
Ja, also ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich halt Gedanken macht über seine Ziele. Also will ich etwas erreichen, zum Beispiel für die Altersvorsorge in 20, 30 Jahren, also habe einen ganz langfristigen Horizont, oder habe ich irgendein mittelfristiges Ziel, oder habe ich was Kurzfristiges? Weil je nachdem lege ich mein Geld ja anders an oder sollte es anders anlegen. Und wenn ich ein langfristiges Ziel habe, wie die Altersvorsorge, dann darf ich auch mehr ins Risiko gehen und muss auch mehr ins Risiko gehen. Denn, wir haben es ja vorhin gesagt, es gibt eine Inflation im Schnitt von 2% im Jahr. Aber aktuell ist sie sogar höher, ja. Das heißt, wenn ich mein Geld jetzt rein irgendwie auf dem Tagesgeldkonto anlege und die Inflation liegt bei 5%, und Tagesgeld gibt 4%, dann ist das eine Milchmädchenrechnung, mache ich eigentlich immer noch minus 1% Verlust. Das heißt, für die Altersvorsorge nicht so geeignet. Das heißt, ich muss mir andere Gedanken machen. Und dann finde ich es halt wichtig, so ein bisschen zu gucken, was für ein Risikotyp bin ich, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Was kann ich tun? Und was macht irgendwie Sinn für mich? Und ich glaube, da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel in Immobilien zu investieren oder am Aktienmarkt, bringt im Durchschnitt eben auch eine gute Rendite, die man für die Altersvorsorge nutzen kann. Dann ist die Frage, welche finanziellen Mittel habe ich? Also mit was starte ich dann? Was macht irgendwie Sinn für mich?
Ja, also weil gerade so das Thema Immobilien ist auch das, was ich euch auch schon mal erzählt habe. Es gibt natürlich, wie gesagt, beim Investieren jetzt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, man hört oft dieses Thema Immobilien als Investition, aber wenn man jetzt eben in so einer Stadt wie München hier ist, was da allein die Immobilie kostet, also allein überhaupt diese Anzahlung mal leisten zu können, also das ist fast nicht möglich. Und deswegen bin ich auch auf das Thema Aktien-ETFs gestoßen, weil das ist wirklich was jeder machen kann. Da braucht man keine 100.000 auf dem Konto, um da überhaupt erstmal mit zu starten. Da kann man easy peasy starten und deswegen ist das auch für mich oder für viele, glaube ich, einfach der beste Weg, um damit einfach überhaupt mal zu starten?
Ja, voll. Also das finde ich auch die beste Möglichkeit, um mal durchzustarten. Und wie du gesagt hast, mittlerweile durch die ganzen Online-Broker habe ich ja die Möglichkeit, mich auch ranzutasten. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie noch kein richtiges Gefühl dafür habe und mir gerade Wissen aneigne, kann ich auch so ein bisschen meine Risikotoleranz testen, indem ich mal 5 € im Monat reingebe oder 10 €, das, was nicht so weh tut, und mal gucke, wie verhält sich das, wie fühle ich mich damit. Und der Aktienmarkt ist halt super, weil im Schnitt, der weltweite Aktienmarkt bringt ja im Schnitt so 6% Rendite, inflationsbereinigt, wenn man es sich über die letzten 100 Jahre so anschaut. Das heißt, es ist eine tolle Möglichkeit fürs Alter vorzusorgen, und ich bin super flexibel, weil ich kann Sparraten auch anpassen.
Genau.
Und eine tolle Möglichkeit sind halt ETFs, um diesen gesamten weltweiten Aktienmarkt abzubilden, ohne jetzt einzelne Werte rauszusuchen. Ja. Ich weiß nicht, wie du das machst, Sandra, ob du in einzelne Unternehmen investierst, die an der Börse sind, oder ob du auch in ETFs oder Fonds investierst.
Sowohl als auch. Ja. Aber ich habe es so aufgeteilt, dass ich gerade die Sachen, die jetzt eben so auf die Altersvorsorge hinblicken sind, da habe ich die ETFs gewählt, weil es einfach wirklich auch breit gestreut ist. Und das mit den Einzelaktien, da bin ich zwar auch investiert, aber das mache ich mehr so als Spaß, würde ich sagen. Ja. Also das ist dann Geld, wenn ich es dann verliere, gut, ist halt Pech gehabt, aber das tut mir dann nicht weh, weil es ist jetzt eben nicht für meine Rente oder sowas gedacht, sondern das ist eher okay, wenn da ein Gewinn sich ergibt, dann kann ich mir da irgendwie, weiß ich nicht, ins Urlaubsgeld oder sowas dann mit reinspielen. Aber also wirklich die Altersvorsorge, das Langfristige, habe ich jetzt eben auch auf ETFs gesetzt.
Ja, alles perfekt richtig gemacht, weil man mit ETFs, dadurch, dass sie ja so breit gestreut ist, ein Prinzip mal von Risikostreuung übernimmt, weil die Deutschen ja immer so Angst haben vor Risiko. Ich habe ganz viele Werte, verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Ländern, und damit streue ich mein Risiko enorm, weil wenn es mal in einem Land schlecht läuft, in einer Branche schlecht läuft, balanciert sich mein Portfolio aus. Und dann machst du ja noch eine zweite Sache bei den ETFs, du hast einen mega langen Horizont.
Ja.
Und da gibt es auch sehr viele Studien, wir können die jetzt hier nicht einblenden oder so, aber die halt einfach zeigen, wenn ich länger als 10 Jahre im Aktienmarkt bin, dann ist mein Risiko, also diese Schwankungen, nicht mehr so stark um diese durchschnittliche Rendite, sondern die gehen so weit zurück, und ab 15 Jahren kann ich schon fast gar keine Verluste mehr machen. Das ist halt perfekt. Dann habe ich zwei Indikatoren für die Altersvorsorge, die mein Risiko reduzieren. Natürlich ist es aber nie risikofrei.
Ja.
Also man muss ins Risiko gehen, um Renditen erzielen zu können.
Das ist ganz klar, ja.
Das, glaube ich, ist auch was Wichtiges, was man verstehen muss. So. Risiko ist auch Chance.
Und das Risiko hat man bei allen, das hast du bei Immobilien auch.
Ja.
Also das ist, ohne geht's nicht. Und ich habe da in dem Podcast auch mal einen ganz schönen Satz gehört. Es gibt halt auch gewisse Regeln, und wenn man die befolgt, dann ist das Risiko auch nicht mehr so groß, wenn man einfach eben auch weiß, wie man umgeht, wenn jetzt eben gerade mal irgendwie eine Flaute da ist und sowas. Und es ist ähnlich wie im Straßenverkehr, da hast du auch ein Risiko jeden Tag, wenn du rausgehst. Aber wenn du gewisse Regeln befolgst, wie zum Beispiel nicht bei Rot über die Ampel zu gehen, dann minimierst du das Risiko.
Ja.
Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Vergleich. Und so ist es dann eben auch beim Investieren. Wenn du halt dich informiert hast, gewisse Sachen weißt, dann ist voll. Das Risiko jetzt nicht mehr so, als wenn du jetzt einfach losläufst und irgendwas machst.
Ja, voll, total.
Und die ETFs, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, also das sind, wie gesagt, quasi Wertpapiere, du korrigierst mich, wenn ich was hier falsch sage, die ihr an der Börse kauft und wofür ihr ein Depot braucht. Also das ist wie quasi euer digitaler Geldbeutel. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen kannst dazu.
Nee, das ist perfekt.
Das ist eigentlich,
genau, also es geht nicht übers Konto, man braucht diesen digitalen Geldbeutel, wo man dann halt auch die Werte kaufen kann, die halt auch in seinem Geldbeutel hat und tagesaktuell sieht, was sie wert sind.
Ja, genau. Und es gibt aber inzwischen auch total viele so Online-Broker, wo man dann auch wirklich selber die ganze Zeit auch gucken kann und es verfolgen kann. Und das mache ich tatsächlich sehr oft sogar, weil es mich einfach irgendwie interessiert und ich das so spannend finde.
Ja.
Also eigentlich, das ist auch eine schöne Sache bei dem ganzen ETF- und Altersvorsorge-Thema. Wenn man das einmal gescheit aufgesetzt hat, ist es jetzt nicht so, dass ihr jeden Tag da irgendwas tun müsst. Also das läuft dann.
Ja.
Und man macht dann ja eben am Ende des Jahres auch sowas wie Rebalancing und sowas, das geht dann eben noch mal tiefer rein. Aber grundsätzlich ist das jetzt nichts, wo ihr euch tagtäglich mit beschäftigen müsst.
Nein, absolut nicht. Einmal eingerichtet ist die entspannteste Form der Geldanlage, mit ETFs zu investieren.
Genau, super. Bei dem ganzen Thema ETFs oder Aktien kommt bei mir auch immer ganz oft die Frage, Sandra, was ist denn der beste ETF oder die beste Aktie? Aber das gibt's halt nicht, weil wenn es das auch geben würde, dann würde ja jeder nur noch da rein investieren und Das ja. gibt's halt einfach nicht. Deswegen habe ich die Frage für euch mal umformuliert, eher darin, wie finde ich den für mich passenden ETF zum Beispiel?
Ja, ja, voll. Also du hast schon richtig gesagt, ETF, der für mich Sinn macht, ist abhängig von meiner finanziellen Situation, meinem Risikoprofil und auch welches Ziel ich habe. Und all das zusammen ergibt halt sozusagen meine Anlage, die ich machen sollte. So, deshalb gibt es kein Nonplusultra, was man machen kann. Ich finde es immer wichtig, wenn man sich die ETFs anschaut, dass man als Anfänger in die Breite streut. Ja, das heißt, ich gucke mir an, welche ETFs investieren in sehr viele Werte weltweit und welcher Index macht dafür Sinn. Weil bei einem ETF ist ganz wichtig zu verstehen, der kauft Aktien nach einer bestimmten Einkaufsliste. Und diese Einkaufsliste ist einfach der Index, so heißt sie. Und zum Beispiel der MSCI World ist ein Index, ein weltweiter Index, der sagt, ich bilde 80% der Marktkapitalisierung weltweit ab. Das heißt, wenn ich sage, okay, das macht Sinn für mich, ich gucke mir mal die Schwankungen an, in welchem Risikoprofil ist das, mittleres Risikoprofil, ja, das könnte was sein, was irgendwie für mich sinnvoll ist. Und dann gibt es natürlich viele verschiedene Anbieter von ETFs, die zum Beispiel diesen MSCI World Index abdecken. Also das jetzt nur als Beispiel, keine Anlageempfehlung. Und dann muss ich halt so ein bisschen selektieren anhand von Fondsvolumen beispielsweise, anhand von anderen Kennzahlen wie die Kosten, die TER oder anhand der Tracking-Differenz, also wie weicht quasi der ETF von diesem Index ab, wie ist die Performance, das anhand dieser Kriterien zu beurteilen. Da findet man recht viel im Internet, wenn man sich da ein bisschen einlesen will. Aber ganz wichtig, die Frage dürft ihr gar nicht stellen oder solltet ihr gar nicht stellen, sondern da müsst ihr euch wirklich selber Gedanken machen, weil es funktioniert nicht anders. Also das ist wirklich den Invest, den man einmal machen muss, sich damit auseinanderzusetzen, was dann für mich irgendwie Sinn macht. Und genau das Gleiche ist es mit den Brokern auch. Was ich immer in der Praxis sehe, viele eröffnen einfach ein Depot oder einen Broker. Und dann gucken sie erst, in was sie investieren. Das kann eine Herangehensweise sein. Ich finde es aber umgekehrt immer besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel erstmal mir aussuche, welche ETFs ich gerne besparen möchte, dann kann ich sehen, wo sind die denn besparbar? Weil die sind nicht bei jedem Broker besparbar. Ja. Und dann kann ich für mich entscheiden, okay, es macht Sinn, da eins zu eröffnen. Oder vielleicht mache ich auch zwei Depots, wo ich da vielleicht einen Gold-ETC besparen kann, weil das noch in mein Risikoprofil passt und da drüben die Aktien-ETFs besparen kann oder so. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das kann man immer machen, wie man zwei Konten hat sozusagen. Und auch da natürlich so auf die Kosten zu achten. Das finde ich immer wichtig, weil das geht ja von der Rendite weg. Ja, von den 6%, die man im Schnitt irgendwie rechnen kann, geht das ja immer ab. Und je höher die Kosten, desto blöder ist es für mein Portfolio.
Exakt, genau. Ja, und das ist auch das, was ich euch ja auch schon immer gesagt habe. Das Wissen, man muss sich das einfach einmal aneignen, aber es ist eine Investition, die ihr quasi einmal macht, die es euch da einfach mal hinsetzen und dieses ganze Thema einfach mal anzugehen. Und dann, wie wir aber auch schon gesagt haben, ist es auch getan. Also es ist, wie gesagt, ein Einmal-Invest und ihr könnt euch das Wissen selber aneignen. Da gibt es zum einen super viele Podcasts, Online-Artikel. Ich habe euch da auch einige schon mal verlinkt. Ihr findet natürlich auch ganz viele Infos bei der Haber zum Beispiel auf der Instagram-Seite. Also das Folgen lohnt sich wirklich. Und ansonsten gibt es natürlich auch Kurse, die zum Beispiel auch die Haber anbietet. Also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, wie ihr an dieses Wissen kommt.
Absolut. Ich denke, da ist für jeden was dabei mittlerweile.
Genau. So, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viele Informationen. Wir machen jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Die geht nämlich an alle Mamas und Papas da draußen, weil man kann nämlich auch schon fürs Kind jetzt investieren. Und ich habe das auch bei meinem Freund, bei Maxi mitbekommen, dass er seinen Patenkindern nicht einfach jetzt irgendwie immer Spielzeug oder sowas schenkt, wo sie eigentlich eh schon in Massen was haben, sondern das Geld einfach jetzt sinnvoll was für sie macht und dass sie ja dann trotzdem am Ende haben. Und auch wenn ihr zum Beispiel eigene Kinder habt, gibt es da auch eben Möglichkeiten. Deswegen, was sagst du dazu? Für Kinder investieren, was anlegen, was gibt es da für Möglichkeiten?
Voll, also finde ich sehr, sehr sinnvoll, wie du es gesagt hast, statt 1000 Spielsachen und Toni-Boxen zu schenken. Total sinnvoll. Und man kann auch hier in ETFs investieren für Kinder. Was mir vorab vielleicht noch wichtig ist zu sagen, weil viele Mamas, die kommen immer zu uns und sagen, ich möchte für mein Kind investieren. Und dann frage ich immer, ja, und was machst du für dich selber? Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denkt erstmal an euch selber. Und wenn was übrig bleibt, dann ist es sinnvoll, fürs Kind zu investieren. Aber wenn ihr selber später von Altersarmut betroffen seid, dann ist euer Kind viel mehr belastet in der Phase, wo es wichtig ist, dass es erstmal Geld verdient, als wenn man dann viel Geld irgendwie mit 18 Jahren bekommt, aber die Mama nichts gemacht hat oder der Papa nichts gemacht hat. Das ist nicht so verkehrt. Also so wie im Flieger auch, die Maske immer zuerst sich selber aufsetzen und dann den Kindern, das hat schon einen Sinn. Ne? Und wenn man was übrig hat, egal ob das zum Beispiel 5 Euro im Monat sind, 10 Euro im Monat, macht es absolut Sinn auch, das Geld zu investieren, wenn man einen langfristigen Horizont hat von so 10 plus Jahren, ab dann macht es Sinn. Und das hat man ja bei Kindern in der Regel. Und dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht ein Junior-Depot eröffnen möchte, also ein Depot wirklich alleinig fürs Kind. Denn ein Kind hat nochmal einen höheren Steuerfreibetrag durch die NV-Bescheinigung, so heißt das. Das könnt ihr einfach online einmal ausfüllen und beantragen. Ist quasi der Steuerfreibetrag die gesamte Einkommensgrenze, die steuerfrei ist für Kinder. Also nicht nur die 1.000 Euro, sondern aktuell ist es, glaube ich, das müsste ich mal nachschauen, aber ich glaube, aktuell sind es so knapp 9.000 bis 10.000 Euro im Jahr, also nicht Veranlagungsgrenze. Die verändert sich auch jedes Jahr. Das heißt, das ist alles steuerfrei in dem Moment und kann halt nochmal ganz interessant sein. Es gibt aber so ein bisschen Vor- und Nachteile zu dem Junior Depot. Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Kann man sich sonst mal anhören, weil das natürlich dann, wenn es dem Kind gehört, später bei BAföG und Co. angesetzt wird.
Okay, verstehe.
Oder man macht es halt über sein Depot und schenkt das dann später dem Kind. Das ist auch möglich, aber dann muss man seine 1.000 Euro Steuerfreibetrag halt, die man jährlich hat, auch dafür dann nutzen. Genau, also es gibt da Pro und Contra, aber es macht absolut Sinn, das zu tun, weil man da halt einfach eine höhere Rendite hat als irgendein Sparbuch, wo ich irgendwie 2-3% Zinsen bekomme, weil im Schnitt eben diese 6% sind halt doppelt so viel und mit dem Zinseszinseffekt ist das halt nach 18 Jahren auch wieder nicht so, sondern
das ist halt unglaublich, so. Unglaublich, genau. Und das ist auch wieder das, je früher man auch anfängt und je länger man einfach noch Zeit hat, desto mehr kann man am Ende einfach rausholen. Ja. Also ist bestimmt vielleicht für den einen oder anderen auf jeden Fall mal ein spannendes Thema. Genau, super. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Also vielen, vielen Dank für deine ganzen wertvollen Informationen. Ich hoffe auch, dass ihr einige Themen nochmal mitnehmen konntet. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt gerne. Und wie gesagt, folgt auf jeden Fall der lieben Hava auf Instagram. Ich habe schon so viele hilfreiche Infos da auch einfach mitgenommen. Das ist auch einfach so manchmal so snackable Content. Einfach in der Früh siehst du, ah ja, stimmt. Und dann hast du irgendwie eine ganz andere Motivation für den Tag. Und natürlich auch Podcasts. Wisst ihr, bin ich ein großer Fan von. So habe ich mir auch ganz viel Wissen angeeignet. Da findet ihr bei der lieben Hava auch ganz viel. Genau, super.
Deswegen danke.
Vielen, vielen Dank nochmal an dich.
Ja, und danke an dich. Und startet durch, macht was.
Genau, ihr habt es doch mal gehört, hier auch vom Experten. Von mir hört ihr das eh auch schon oft genug. Jetzt ist der richtige Moment. Also legt los. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Thursday Talk wieder.
Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify freuen, denn wir geben uns jede Woche wirklich sehr, sehr viel Mühe, frischen, neuen Content für dich zu erstellen und hier immer up-to-date für dich zur Verfügung zu stellen. Deshalb würden wir uns da riesig, riesig über eine Bewertung freuen. Wir checken sie wirklich jede Woche. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche mit einem neuen frischen Thema.